Ja, es ist kurz nach 11. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Klassisch Modern, dienstags alle 14 Tage von 11 bis 12, gibt es Gedichte und Ausschnitte aus Romanen und Erzählungen klassisch moderner Autoren. Normalerweise gibt es viel Lyrik in dieser Sendung. Diesmal stehen im Mittelpunkt zwei Romane. Der erste stammt von Peter Schneider und er trägt den Titel »Die Lieben meiner Mutter«. Dieser Roman ist im Jahre 2013 erschienen und in der Verlagsmitteilung heißt es, und zwar relativ zutreffend, wenn man das ganze Buch gelesen hat, das ist ja nicht immer gewährleistet bei Verlagsmitteilungen, heißt es folgendermaßen: Jahrzehntelang haben ihre Briefe aus der Kriegs- und Nachkriegszeit ungelesen im Schrank gelegen. Als Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, sich endlich entschließt, die in altdeutscher Schrift Sütterlin geschriebenen Briefe seiner Mutter transkribieren zu lassen, stößt er auf eine unglaubliche Geschichte. Eine offene Dreiecksbeziehung. Eine aufwühlende Recherche beginnt. Aus den Briefen seiner Mutter und seinen eigenen Erinnerungen rekonstruiert Peter Schneider seine Kindheit und zeichnet ein vielschichtiges Porträt einer faszinierenden Frau. Ja, das stimmt nun wirklich. Und ich lese gleich mal einen kleinen Abschnitt daraus vor. Aus den Briefen trat mir eine junge Frau entgegen, die ich nicht kannte. Eine Mutter, die sich für ihre Kinder zerriss und sie dank ihres Wagemuts und ihrer praktischen Intelligenz auf einer langen Flucht aus dem äußersten Nordosten Deutschlands wohlbehalten in den südlichsten Zipfel Bayerns brachte. Eine Ehefrau, die ihrem Mann Heinrich zwischen 1000 Nachrichten über das Alltägliche und das Wohlergehen der Kinder zärtliche, manchmal auch zickige Zeichen ihrer Liebe schickte. Und eine Träumende, die von ihrer Leidenschaft für Andreas, einen Freund und Kollegen ihres Mannes, verzehrt wurde. Vor allem aber lernte ich eine Schreibende kennen, die ihren Schwankungen zwischen Lebenslust und Schwermut fast hilflos ausgeliefert war, aber noch in den Augenblicken völliger Verzweiflung über eine erstaunliche Ausdrucksfähigkeit verfügte. Das Schreiben ist für die Mutter offenbar ein Überlebensmittel gewesen, eine Waffe, mit dem sie die zerstörerischen Kräfte, die von außen wie von innen auf sie einstürmten, in Schach zu halten versuchte. Die Form, die sie in ihrem kurzen Leben für das Schreiben fand, waren ihre Briefe. Sie war 41, als sie starb. Die Geschichte zwischen Andreas und der Mutter begann mitten im Krieg in Königsberg. Die beiden Familien, die Mutter mit ihrem Mann Heinrich und den drei Kindern, das vierte noch nicht geboren, und der damals noch kinderlose Andreas mit seiner Gattin wohnen in demselben Haus. Die beiden Männer sind an der städtischen Oper tätig. Andreas als Regisseur, Heinrich als Dirigent. Zu dieser Zeit müssen Millionen von deutschen Männern bereits an den Fronten des Hitlerkrieges ihr Leben einsetzen. Theater und besonders Opernkünstler gelten noch als unabkömmlich. Der Reichspropagandaminister und selbsternannte Reichsdramaturg Josef Goebbels lässt den Betrieb an den Opern bis zum Herbst 1943 weiterlaufen. Als viele deutsche Städte bereits brennen, als die Theater- und Opernhäuser teilweise oder ganz in Trümmern liegen, gibt es in Deutschland immer noch Premieren und Premierenfeiern. Noch im November 1943 kann Andreas an der Deutschen Oper in Berlin unter seinem Dienstherrn Goebbels Così fan tutte aufführen. zwei Wochen, bevor das Haus zerbombt wurde. Erst im November 1944 werden Heinrich und Andreas eingezogen und ihren Einheiten zugewiesen. Für die Mutter ist die Begegnung mit Andreas ein Naturereignis, für das es im Deutschen kein geeignetes Wort gibt. Coup de foudre nennen es die Franzosen. Colpo di fulmine, sagen die Italiener. Es ist ein Blitzschlag der Liebe, der sie im Innersten erschüttert und jeden Widerstand zerschmilzt. Ist es meine Schuld, wird sie Andreas später fragen, dass ich dich eines Tages sah, liebte, mich an dich band, so dass ich mich nicht mehr lösen kann. Hören Sie nun noch einen letzten Ausschnitt oder zwei kleine Ausschnitte aus dem Roman Die Lieben meiner Mutter von Peter Schneider. Das Paar sieht sich in großen Abständen. Es bleibt unklar, in welchem Hotel, in welcher Wohnung sie ihre seltenen Liebesstunden verbringen. Ihre Treffen sind weniger beschränkt durch große Entfernungen, zerbombte Städte und zerstörte Bahngleise, als durch Andreas engen Terminplan. Nie kommt es vor, dass die Mutter eine Verabredung absagt, weil etwa der Zug nicht fährt oder weil sie niemanden gefunden hat, der die Kinder versorgt. Immer ist er es, der vielbeschäftigte Regisseur, dem in letzter Minute etwas dazwischen kommt, der nicht die Zeit findet, sie anzurufen, obwohl er einen ganzen Tag lang in unmittelbarer Nähe ist, wofür er sich dann entschuldigt. Überhaupt ist er ständig dabei, sich zu entschuldigen. Ab dem Sommer 1944 begibt sich die Mutter mit ihren Kindern auf die Flucht nach Süden. Paul, der Jüngste, ist gerade ein Jahr alt und muss getragen werden. Sie muss auf Züge warten, die sich an keinen Fahrplan halten, sich mit anderen Flüchtlingen um die Plätze streiten, reist von einer Stadt in Sachsen zur nächsten und sucht Unterkunft bei Familienfreunden und Verwandten. Muss sich, wenn sie für ein paar Tage oder Wochen aufgenommen wird, um Holz oder Kohlen für den Ofen kümmern, um Lebensmittel und Kleidung für die Kinder, muss Windeln waschen, Strümpfe stopfen, Mäntel flicken, durchlöcherte Schuhsohlen reparieren und all diese Arbeiten plötzlich unterbrechen und mit den Kindern in den nächsten Keller hasten, wenn Alarm ist. Jeder Tag ein 12- oder 16-Stunden-Tag. Sie kann nur Atem schöpfen, wenn ihre nie recht erklärten und nie auskurierten Unterleibsbeschwerden sie wieder einmal in eine Klinik treiben. Und dennoch werden all diese Beschwernisse sie nicht an einer Begegnung mit dem Geliebten hindern, falls er sie denn für ein paar Stunden in seinem Terminplan unterbringen kann. Erst nachts, wenn sie die Kinder zu Bett gebracht hat, findet sie die Kraft, ihm ihre hell auflodernden Sehnsuchtsbriefe zu schreiben, ihm ein Päckchen mit Lebensmittelmarken und Tabak zu packen und die gemeinsame Zukunft zu entwerfen, für die sie in ihren Augen doch bestimmt sind. Sie redet ihm die Zweifel aus, die ihn über sich und seine Liebe zu ihr befallen, tröstet ihn über die Schwankungen seiner Natur, über dieses Nicht-Stabil-Sein-Können, mit dem er alle, auch seine Mitarbeiter und seine Frau, verrückt macht. Gerade diese Isolierschicht, die Kälte, hinter der er sich verbirgt, ruft ihre tiefste Liebesfähigkeit wach. Seine Schwächen rühren ihr Herz weit mehr als der Glanz, der um ihn ist. Mit ihr wird er imstande sein, den Schleier von Einsamkeit, der beständig um ihn ist, zu zerreißen. Alles, was er dazu braucht, ist ein klares, festes Gefühl von beheimatet sein in einer anderen Seele, wie sie es formuliert. Wenn er jedoch sagen würde, dass er dies wirklich will, wenn er diese Erkenntnis endlich bei sich zulassen würde, es wäre die einzige Antwort, die sie von ihm ersehnt. Mehr verlangt sie nicht. Mehr braucht sie nicht, um ihre Liebeskräfte für ihn zu entfalten. Und zum Schluss noch ein Zitat aus einem ihrer Briefe. Du bist nicht allein. Und wenn du deinen Atem auf kalten, unbarmherzigen Stein hauchtest, ich nehme ihn auf, lebendig und blutwarm. Mein Herz wünscht sich nur, dass du in ihm eine Heimat fändest, so wie in einem guten, stillen Haus, das immer da ist, ruhend und wartend, ohne Vorwurf und ohne Last für den, der es verlässt, schützend und wärmend für den, der wiederkommt. Vor mir liegt nun das aktuelle Programm der Ulmer Theaterwerkstatt. Dort fand ja am vergangenen Samstag die Premiere des Schauspiels Einer flog über das Kuckucksnest statt. In der Theaterwerkstatt gibt es alle möglichen interessanten Veranstaltungen. Das Kuckucksnest wird zum Beispiel am nächsten Wochenende zweimal aufgeführt, am Freitag und am Samstag das nächste Mal. Ein weiterer Termin ist am Samstag, 24. Oktober. Und am Samstag, 31. Oktober, ist ein Gastspiel angesagt. Jimi Hendrix traf Kafka und fragte ihn nach der Uhrzeit. Nun ist es uns natürlich nicht gelungen, diese beiden Herren in die Theaterwerkstatt einzuladen. Das heißt, einladen können wir sie schon, aber kommen würden sie wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht immerhin mein Kumpel Uli Dumschat, ein hervorragender Gitarrist, und ich bieten da einen Abend lang zusammen Gitarre und Lyrik oder Lyrik und Gitarre im Wechselspiel. Aber zurück zum Kuckucksnest. Das Drama von Dale Wasserman, das wir dort die Truppe von der Theaterwerkstatt auf die Bühne bringen, basiert auf dem Roman Einer flog über das Kuckucksnest von Ken Kesey. Ken Kesey lebte von 1935 bis 2001. Sein Roman ist 1962 erschienen und wurde gleich ein Welterfolg. Der Autor betätigte sich aber zunächst nicht weiter schriftstellerisch, sondern gründete eine Landkommune, wo er Happenings, also spontane Improvisationen unter Einbeziehung des Publikums, veranstaltete und mit der damals noch legalen Droge LSD experimentierte. Aus dieser Kommune ging unter anderem die später sehr erfolgreiche Rockgruppe The Grateful Dead hervor. Der Bühnenautor Dale Wasserman wiederum machte kurz nach Erscheinen des Romans aus dem Stoff ein Theaterstück, eben das, das in der Theaterwerkstatt gespielt wird. Und 1975 entstand daraus der ebenfalls weltweit erfolgreiche Spielfilm mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Diesen Film hat sich Kesey nach eigenen Angaben nie angesehen. Jedoch soll er sich unzufrieden damit gezeigt haben, dass, wie ihm erzählt wurde, im Film nicht auch, wie im Roman, das Geschehen aus der Perspektive von Häuptling Bromden erzählt wird. Ja, worum geht es in diesem Roman? Er spielt in einer psychiatrischen Anstalt. Häuptling Bromden erzählt die Handlung. Er ist ein Columbia River Indianer, der schon etliche Jahre auf dieser Station zugebracht hat. Eben diese Station wird von Schwester Ratchet beherrscht, einer energischen Frau mittleren Alters, die von einem blinden Glauben an die Wissenschaft erfüllt ist. Alles, was sie anordnet, geschieht ihrer Meinung nach zum Wohle der Patienten, einschließlich Elektroschockbehandlungen. Dabei ignoriert sie geflissentlich, dass sie ein System absoluter Kontrolle aufgebaut hat, dem sich die Patienten bedingungslos zu unterwerfen haben. Als mit dem vitalen und geistig sehr regen Randall McMurphy ein Neuer eingewiesen wird, der ganz unbefangen das ganze Kontrollsystem von Grund auf in Frage stellt, gerät Schwester Ratchets unumschränkte Herrschaft ins Wanken. Die große Schwester kann die Wanduhr in jeder gewünschten Geschwindigkeit einstellen. Sie braucht nur an einem dieser Knöpfe in der Stahltür zu drehen. Wenn ihr alles zu langsam geht, stellt sie die Geschwindigkeit höher und die Zeiger rasen um das Zifferblatt herum wie die Speichen in einem Rad. Das Licht, das auf die Landschaft vor den Fenstern fällt, ändert sich ganz schnell, um Morgen, Mittag und Nacht anzuzeigen. In rasendem Rhythmus wechseln Tageslicht und Nacht und alle werden wie verrückt angetrieben, mit dieser falschen Zeit Schritt zu halten. Es ist eine fürchterliche Hetze. Rasieren, Frühstück, Sitzungen, Mittagessen, Arznei holen, 10 Minuten Nachtruhe, sodass du kaum die Augen zubekommst, bevor dich das Licht im Speisesaal wieder rauswirft. Aufstehen und die Hetze geht von neuem los. Wie ein Dackel rennst du so den ganzen Tag herum, machst das ganze Tagesprogramm vielleicht 20 Mal in der Stunde durch, bis die große Schwester sieht, dass die meisten dem Zusammenbruch nahe sind und sie dreht den Hebel langsam zurück, drosselt das Tempo des Uhrzeigers ein wenig, gerade so wie ein kleines Kind, das mit einem Filmprojektor gespielt hat und es allmählich satt ist, den Film in 10-facher Geschwindigkeit ablaufen zu lassen, weil es das alberne Umherhetzen und die piepsenden Insektenstimmen langweilen und das deshalb wieder auf normal schaltet. Es gibt Tage, an denen sie das Tempo besonders gern verschärft, etwa wenn du Besuch hast oder wenn der Verband der ehemaligen Frontkämpfer ein Unterhaltungsprogramm bietet. Gelegenheiten, bei denen die Zeit ohnehin zu schnell vergeht und du sie am liebsten anhalten möchtest. Dann kommt sie und beschleunigt alles. Doch meistens ist es genau das Gegenteil. Sie kommt mit der langsamen Tour. Sie dreht jeden Knopf bis zum Nullpunkt und bringt die Sonne zum Stillstand. Den ganzen Morgen warte ich nun schon darauf, dass sie uns einnebeln. In den letzten paar Tagen haben sie es immer häufiger getan. Ich nehme an, sie tun es wegen McMurphy. Sie haben ihm noch keine Kontrollgeräte installiert und sie wollen ihn in einem unaufmerksamen Augenblick erwischen. Sie wissen bereits, dass er ihnen Schwierigkeiten machen wird. Ein 50 Mal hat er nun schon Cheswick und Harding und einige der anderen so weit gebracht, dass es so aussah, als wollten sie sich tatsächlich gegen einen der Wärter wehren. Doch jedes Mal, wenn es so aussah, als würden sie zusammenbrechen, setzte der Nebel ein, so wie er jetzt gerade wieder einsetzt. Vor ein paar Minuten hörte ich, wie der Kompressor hinter dem Gitter anfing zu pumpen. Gerade als die Kameraden sich daran machten, die Tische aus dem Tagesraum zu schaffen, um ihn für die therapeutische Sitzung herzurichten. Und der Nebel, der über den Boden kriecht, ist schon so dicht, dass ich nasse Hosenbeine habe. Ich putze die Fensterscheiben in der Tür des Glaskastens und ich höre, wie die große Schwester mit dem Doktor telefoniert und ihm sagt, die Sitzung kann gleich beginnen. Und vielleicht könne er sich heute Nachmittag eine Stunde freihalten. Sie würde gerne eine Sitzung für den Stab ansetzen. Meiner Ansicht nach, sagt sie, ist es höchste Zeit, dass wir uns einmal über den Patienten Randall McMurphy unterhalten und darüber, ob er auf diese Station gehört oder nicht. Sie horcht einen Augenblick und sagt ihm dann, ich glaube, es wäre nicht klug, ihn weiterhin so die Patienten aufwiegeln zu lassen, wie er das in den letzten paar Tagen getan hat. Deshalb nebelt sie die Station für die Sitzung ein. Das tut sie gewöhnlich nicht. Doch heute hat sie etwas mit McMurphy vor. Wahrscheinlich verfrachtet sie ihn in die geschlossene. Ich lege mein Fensterleder weg und gehe zu meinem Stuhl am Ende der Reihe der chronischen. Ich sehe kaum noch, wie sich die Kameraden auf die Stühle setzen und wie der Doktor hereinkommt und sich die Brille putzt, so als glaube er, es liege an seiner Brille, dass alles verschwommen aussieht und nicht am Nebel. Der Nebel wird jetzt dichter, als ich es je erlebt habe. Ken Kesey wird künstlerisch den sogenannten Situationisten zugerechnet, einer linksanarchistischen Gruppierung, für die etwa der Slogan »Sei realistisch, verlange das Unmögliche« bezeichnend ist. Ein entsprechender Grundsatz bestand im Streben nach der Vereinigung von Kunst und Leben. Das Leben selbst sollte ein Kunstwerk sein. Angestrebt, ja, gefordert wurde ein »Leben ohne tote Zeit«. Allesamt Ideen, die sich bis auf Friedrich Schiller zurückverfolgen lassen, der in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung ganz ähnliche Ziele formuliert hatte. Als Aktionskünstler propagierte Kesey das Konzept der Revolte gegen die Technokratie, woran wiederum die Punk-Bewegung der 80er Jahre anknüpfte. Der Roman ist also erzählt aus der Perspektive des Indianerhäuptlings Bromden. Bromden ist ein Columbia River Indianer im Gebiet des Columbia Rivers im Nordwesten der USA. Lebten bis ins 20. Jahrhundert hinein viele Indianerstämme, meist an Wasserfällen, die im Laufe der Jahrzehnte durch Staudämme ersetzt wurden, von denen es inzwischen bis heute allein am Hauptarm des Flusses 14 Stück gibt. In seinem 1990 erschienenen Buch »The Good Rain« schreibt der Pulitzer-Preisträger Timothy Egan Folgendes: »Dieser Fluss ist vielleicht von Göttern geschaffen worden, vielleicht durch Gletscher oder die Reste eines Binnenmeeres oder die Erdanziehung oder durch eine Kombination von all dem, aber das Army Corps of Engineers kontrolliert ihn heute. Der Columbia River steigt und fällt nicht dem Diktat der Gezeiten oder der Regenfälle folgend, sondern folgt einem computergesteuerten, gesetzlich geregelten, föderal festgelegten Plan, der nur geändert wird, wenn wesentliche Rechtsstreite beigelegt werden oder ein Senator der Vereinigten Staaten sich seiner Wiederwahl nähert. In diesem Sinne ist er verlässlich.« Ja, hören Sie nur noch einen letzten Ausschnitt aus diesem Roman. »Manchmal werde ich den Akuten zugerechnet und manchmal nicht. Einmal schicken Sie mich mit Ihnen hinüber in die Bibliothek und ich gehe in den Teil, wo Sie die technischen Bücher haben. Ich stehe da und schaue mir die Titel der Bücher über Elektronik an. Bücher, an die ich mich erinnere, von meinem Jahr auf dem College. Ich erinnere mich auch, dass die Bücher immer voll sind mit schematischen Zeichnungen, Gleichungen und Theorien, harte, bestimmte, sichere Dinge. Ich möchte mir eines der Bücher ansehen, aber ich habe Angst. Ich habe überhaupt Angst, irgendetwas zu tun. Ich habe das Gefühl, in der staubigen, gelben Luft der Bibliothek herumzuschweben, halb am Boden, halb an der Decke. Die Bücherregale schwanken über mir wie verrückt, in einer Zickzackbewegung, in immer neuen Winkeln zueinander. Ein Regal hängt ein bisschen nach links, das andere nach rechts. Manche lehnen sich über mich und ich begreife nicht, warum die Bücher nicht herausfallen. So geht es immer höher hinauf, weiter, als ich sehen kann. Die wackeligen Regale sind mit Leisten und Latten zusammengenagelt, werden von Stangen gestützt, lehnen sich gegen Leitern rings um mich. Würde ich nur ein Buch herausziehen, könnte es, weiß Gott, ein fürchterliches Unglück geben. Ich höre jemand hereinkommen. Es ist einer der Wärter von unserer Station und er hat Hardings Frau bei sich. Sie unterhalten sich und grinsen sich an, als sie in die Bibliothek kommen. »Schauen Sie mal, Dale«, ruft der Wärter zu Harding herüber, der ein Buch liest. Schauen Sie doch, wer Sie besuchen will. Ich habe ihr gesagt, es ist keine Besuchszeit, aber sie war nett zu mir, da habe ich sie halt gleich mitgebracht. Er lässt sie vor Harding stehen und geht davon, sagt geheimnisvoll. Also, nicht vergessen, okay? Sie wirft dem Wärter eine Kusshand zu und wendet sich dann an Harding, wobei sie ihre Hüfte nach vorne wirft. Tag, Dale. Schätzchen, sagt er, doch er rührt sich nicht, geht nicht die paar Schritte auf sie zu. Er blickt sich um und sieht, dass ihn alle beobachten. Sie ist so groß wie er. Sie trägt Schuhe mit hohen Absätzen und eine schwarze Handtasche. Nicht am Griff, sondern sie hält sie wie ein Buch. Ihre Fingernägel sind so rot wie Bluttropfen auf der glänzenden schwarzen Kunstledertasche. »Hey, Mac«, ruft Harding McMurphy zu, der auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes ein Buch mit Comics anschaut. »Wenn Sie Ihre literarischen Ambitionen einen Augenblick bremsen können, stelle ich Sie meinem Gegenstück, meiner Nemesis, vor. Ich würde einen abgedroschenen Ausdruck benutzen und bessere Hälfte sagen, doch damit würde ich im Prinzip eine gleichwertige Aufteilung andeuten, meinen Sie nicht?« Er versucht zu lachen und seine zwei feinen Elfenbeinfinger fischen in seiner Brusttasche nach Zigaretten, fummeln herum, bis sie die letzte finden, die noch in der Packung ist. Die Zigarette zittert, als er sie zwischen die Lippen steckt. Er und seine Frau haben sich noch nicht aufeinander zubewegt. McMurphy erhebt sich schwerfällig von seinem Stuhl und zieht die Mütze vom Kopf, während er herüberkommt. Hardings Frau sieht ihn an und lächelt und zieht dabei eine ihrer Augenbrauen hoch. »Guten Tag, Mrs. Harding«, sagt McMurphy. Sie lächelt ihn noch offener an als vorher und sagt, »Mrs. Harding kann ich nicht ausstehen, Mac. Nennen Sie mich doch Vera.« Sie setzen sich alle drei auf die Couch, auf der Harding vorher allein gesessen hatte. Und er erzählt seiner Frau von McMurphy und wie McMurphy die große Schwester auf die Palme brachte. Und sie lächelt und sagt, das überrasche sie nicht im geringsten. Während Harding die Geschichte erzählt, steigert er sich so hinein, dass er seine Hände vergisst und sie weben die Luft vor ihm in ein Bild, das man deutlich sehen kann. Sie tanzen die Geschichte zu der Melodie seiner Stimme, wie zwei schöne Balletttänzerinnen ganz in Weiß. Seine Hände können alles sein. Doch sobald er mit der Geschichte fertig ist, sieht er, dass McMurphy und seine Frau seine Hände beobachten und er fängt sie zwischen seinen Knien ein. Er lacht darüber und seine Frau sagt zu ihm, »Dale, wann wirst du endlich lernen zu lachen, anstatt wie eine Maus zu piepsen?«
Sometimes I get to feel